Morgen ist, übertreffe deine Erwartungen. Und weißt du, wie man das macht? Indem man jeden Tag Lob und Dank alle 5 Minuten sagt. Lob und Dank für alles, was passiert, für alles, was geschieht. Vater, Lob und Dank. Übertreffe deine Erwartungen. Übertreffe deine Erwartungen. Ich möchte hinweisen, wir haben unsere Bibellektion, den Titusbrief, die 22. Lektion. Ich möchte es empfehlen, am Büchertisch ist es zu haben. Wir lernen aus der Bibel. Und gerade der Titusbrief ist ein ganz toller Brief. Wie verhält man sich in der Gemeinde? Wie lebt man als Christ? Ja, wir brauchen ja auch in der Gemeinde Hausordnung und Verhaltensregeln oder draußen auf der Straße. Wie benimmt sich ein Christ? Wir sollen, und dann ist noch etwas, wir sollen den Kretern, wer das auch immer ist, die sind faule Bäuche. Und wir sollen ihr Maul stopfen, den Kretern. Wie macht man das? Jemand hat mir geschrieben, also als dann das Material so ein bisschen bearbeitet wurde, ja, das ist doch eine Frechheit, das Maul stopfen. Wie stopft man das Maul? Den Gottlosen, den Frechen, den rebellischen Menschen. So, der Titusbrief hat sehr viel Sprengstoff für dich als Kind Gottes. Da ist die Botschaft, die heilsame Gnade ist erschienen, uns zu retten und so weiter. Und wenn du das liest, du wächst über dich selbst hinaus. Du überholst dich selbst. Ja, und da gibt es also detaillierte, schöne Botschaften drin. Paulus als Knecht Jesu Christi, als Sklave Jesu Christi. Er hat sich freiwillig sein Leben Jesus übergeben und dient Jesus als Sklave. Als Sklave hast du keine Rechte. Als Sklave bist du ja gebunden. Und deshalb, der Apostel Paulus hier, er ist gebunden an Jesus Christus. Das ist Ehrentitel für ihn sogar. Ein Sklave Jesu Christi dient dem Herrn. So, ich möchte es empfehlen, bedien das. Dann ist auch über der Ordnung der Gemeinde, da ist es hier, er muss überall in Kreta, in den vielen Gemeinden Älteste einsetzen. Er muss für Ordnung sorgen, dass die Gemeinde abläuft, dass es funktioniert. Stell dir mal vor, es gibt keinen Pastor in der Gemeinde. Da kommen sie alle zusammen, singen ein paar Lieder und gehen wieder nach Hause. Dass jemand das Wort verkündigt, wie er das Wort verkündigen soll. Wer kann sogar ein Ältester oder Gemeindeleiter werden? Das kann nicht jeder. Da brauchen wir die Gnade Gottes. Und vor allem, da muss das Leben stimmen. Das ist also erstaunlich, da muss das Leben stimmen. Draußen, da müssen die Kinder gläubig sein. Also jemand, und das ist schlimm, also das kann niemand Pastor sein, wenn die Kinder nicht gläubig sind. Eine Voraussetzung ist, der soll also ein gutes Haus haben, seine Kinder sollten Jesus nachfolgen oder zumindest nicht keine Schande bereiten durch ein liederliches Leben oder schlechtes Leben. Das sind ganz tolle Merkmale. Und nimm das zu Herzen. Denn der Titus war der letzte Begleiter auch mit dem Apostel Paulus. Er hat die Höhen und Tiefen mit ihm geteilt. Lies es durch. Es sind 21 Seiten. Tolle Seiten. Starke Seiten. Da steckt Potenzial drin für dein geistliches Leben. So, damit du dich selbst übertreffen kannst. Passt auch eigentlich zu der Botschaft. Ich werde nachher noch ein paar Gedanken weitergeben, was der Paulus dem Titus alles empfiehlt. Der soll auf sich selbst Acht haben und nicht auf die anderen. Es ist so arg wichtig, auf sich selber aufzupassen und nicht auf die anderen. Und erst wenn ich Vorbild bin, kann ich anderen was erzählen. Mach so, mach so, mach so. Ich muss zuerst mal als Pastor alles zuerst durchleben, zuerst mal mitmachen, zuerst mal alles ertragen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sagen, Brüder und Schwestern, macht es auch. Wenn es bei mir funktioniert, muss es auch bei euch funktionieren. Deshalb, es ist sehr praktisches Schreiben, ein Brief eigentlich an eine einzige Person, aber schon geschrieben, dass so alle lesen sollen. Alle sollen es wissen und grüßt alle, die mit euch zusammen sind. So, das heißt also, er sollte das öffentlich vorlesen und die sollten es sich zu Herzen nehmen. Dann gibt es am Schluss die Testfragen. Wer also am Schluss von der Bibelschule ein Diplom haben möchte, dass er sagen kann, ich habe die Bibel durchgearbeitet, der kann dann die Testfragen beantworten. Würde dir auch gar nicht schaden, die Testfragen selber so zu beantworten. Und ich mache die Testfragen nur deswegen, damit ich weiß, hast du das auch gelernt? Hast du auch gelesen? Hast du es auch verstanden? Denn es nützt nicht, dass wir die Fragen beantworten. Ich habe jemanden, innerhalb von 3 Tagen schickt er mir die Fragen zurück. Beantwortet. Das kann ich gar nicht glauben, dass er so schnell durchgearbeitet hat. Es sei denn, er ist Theologieprofessor. So, die Fragen sollen durchgearbeitet werden. Warum übertrug Paulus dem Titus die Verantwortung für die Christen? Warum macht Gott das und das? Und warum gerade er und nicht jemand anders? Warum nicht Silas und warum nicht Barnabas? Warum nicht Timotheus? Warum gerade ihm diese Aufgabe da in Kreta? Die Kreter, die waren ganz schlimme Leute. Schlimmer als die Berliner. Gott segne sie. Ja, die waren rebellisch, kämpferisch. Die haben da... Ja, die wollten keine Autorität über sich haben. Wir wissen, was wir zu tun haben. Uns braucht niemand Vorschriften machen. Ja, eigenständige, individuelle Menschen. Übertreffe dich selbst, meine Botschaft. Die Termine für diese Woche stehen auch da. Kannst du bedienen, auch Weihnachten, Heiligabend am 24. Dezember um 16 Uhr. Am ersten Weihnachtstag haben wir um 11 Uhr Gottesdienst, nicht um 10 Uhr wie gewohnt. Weißt du, das ist immer, man geht nach Gewohnheit. So, dann lade ich da ein. Am zweiten Weihnachtstag haben wir keinen Gottesdienst. Nein, dann am Freitag wieder, dem 27. Dezember. Dann haben wir am Silvesterabend, Dienstag, um 20 Uhr Gottesdienst. Und das geht bis über Nacht hinaus. Und ich möchte jetzt schon fangen an zu brutzeln, Salat zu machen und sonst noch was, so dass du gute Zeit mit uns hast. Wir sollen jeder was haben, so jeder was zusammenbringen. Vielleicht auch ein Lied und Gedicht oder was weiß ich. Wir wollen also gute Zeit haben am Silvesterabend und dann am Neujahr. Am 1. Januar fangen wir abends, das ist am Mittwoch, um 19 Uhr an. Fange was Neues an. Eine sehr provokative Botschaft hat Gott mir aufs Herz gelegt. Fange was Neues an in deinem persönlichen Leben. Nicht, dass du jetzt sagst, jetzt verlasse ich die Gemeinde, jetzt baue ich meine eigene Gemeinde. Nein, so fleißig sollen wir nicht sein. Das habe ich auch nicht vor mit dir. Sondern wir sollten eigentlich in unserem Leben mit mir selber was Neues anfangen. Und in dieser Richtung geht auch diese Botschaft heute. Übertreffe deine eigenen Erwartungen. Überhol dich selber. Sei schneller als die anderen sind und so weiter. Der Mensch, zuerst mal ein paar allgemeine Sachen, bevor ich das Wort Gottes lese. Der Mensch kommt als eine Null auf diese Welt. Wir sind alles Nuller. Du bist eine Null, ich bin eine Null, wir sind alles Null, 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 Null. Und er ist diese Eins davor. Und je mehr Nuller sind, desto gewaltiger ist die Zahl. Eins und sechs Nulle, eine Million. Und eins und neun Nulle, was das dann gibt. Wir kommen als eine Null zur Welt, als Mr. Niemand, Nobody, Unbekannte, als Nichts. Und gerade mit diesem fangen wir an, mit Nichts. Und je mehr wir mit Gott leben und bewusster leben, mit dem Glauben leben, umso mehr passiert in unserem Leben. Gott kann aus unserem Leben unheimlich viel machen, wenn wir es zulassen und ihm das erlauben. Eine Null. Und meine Herausforderung ist hier in dieser Botschaft auch, werde eine Null zuerst einmal. Dann beginnt dieses große Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann kommt 0 und dann geht die Rakete hoch. Geschwister, wir können uns nur überleben, wenn wir mit 0 anfangen. Ich bin nichts, ich kann eigentlich nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat der Herr Jesus gesagt einmal zu den Jüngern. Ohne mich schafft ihr gar nichts. Ihr müsst eine Null werden und dann erst geht's aufwärts mit uns. So, dann können wir vorwärts kommen. Viele Menschen, die wissen, dass sie Null sind und die lassen sich treiben. Ich bin gar nichts. Oh, ich kann gar nichts. Oh, Herr, hilf mir. Nein, wir wollen auch provokativ sein und einfach herausfordern und einfach im Glauben weitergehen und ja, nicht mit dem Strom mitschwimmen, dem Zeitgeist und so weiter, sondern die Zeit auskaufen und das Optimalste aus unserem Leben machen. Nicht nur einfach sich wegtreiben lassen wie Treibholz. Wir wollen mit der Kraft Gottes vorwärts gehen, weitergehen, weitermachen. Überhol dich selber. Mach aus deinem Leben etwas. Und wir sind hier auf dieser Welt jetzt, wir sind als eine Null. Und jetzt fangen wir als Null wieder unser Leben aufzubauen. Stück für Stück. Wir sind gar nichts. Wir haben nichts, sind nichts, können nichts. Und jetzt fangen wir mit Gottes Hilfe was aufzubauen. Und hier beginnt es. Überhol dich selber. Übertrumpf dich selber. Das heißt, dass du an dir selber hinaus arbeitest und hinaus wächst. Über dich selbst. So wie ein Samenkorn. Es ist in der Erde und wächst aus der Erde raus und wird größer und größer. Sogar, dass die Vögel des Himmels sie drunter setzen können. Du sollst dich selbst überbieten. Aus dir selbst was machen. Und das ist provokativ, was ich hier sage. Am 1. Januar werde ich sagen, fang was Neues an. Und jetzt sage ich das heute Morgen auch, fang was Neues an in deinem Leben. Nicht erst am 1. Januar, sondern jetzt schon an diesem 2. Advent. Du kannst was Neues anfangen. Es kommt auf dein persönliches Leben an. Der Heilige Geist will dein Leben aufwerten. Er kann aus dir was machen, aber du musst erlauben. Die Null muss sich als Null betrachten und als Null auch sich akzeptieren. Du kommst auf diese Welt als ein unbeschriebenes Blatt, da ist gar nichts drin, da ist alles leer, hier nichts und hier nichts, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. So kommst du auf diese Welt, als leeres Blatt, als ein ungehauener Klotz, Steinblock und jetzt beginnt der Meister an dir zu arbeiten. Das ist, wie man sich überholt, dass Gott etwas tut. Du selbst kannst dich nicht verändern. Er ist der Töpfer und du bist der Ton. Und er ist der, der dich formt. Du kommst hier auf diese Welt als, ja, also leere CD, ungebrannte CD, und jetzt wirst du gefüllt mit Informationen, mit Musik, mit Gesang, mit Gebet, mit Predigt, wirst gefüllt und am Schluss wirst du gebrannt. Und weißt du, was das bedeutet, in den Ofen gesteckt zu werden? Also nicht nur in die Maschine. Du kommst hier auf diese Welt als unbesiedeltes, unbewohntes Land, also ein unbewohntes Haus. So kommst du hier. Und jetzt musst du Leute aufnehmen, dich mit Leuten einlassen, auf Leute Acht haben, wer geht bei mir ein und aus, wer wohnt bei mir. Der Mensch kommt nackt auf diese Welt. Oder hast du schon jemanden gesehen, dass mit Kleidern jemand zur Welt kommt, mit Flügeln? Nee, ich habe noch niemanden gesehen, nicht einmal Engel kommen mit Flügeln. Ich weiß gar nicht, wo die Leute her das haben, dass die Engel mit Flügeln kommen. Im Himmel, ja, aber auf dieser Erde sind das alles Bengel. Wir kommen als Menschen gebrechlich, krank, schwach oft und müssen zuerst mal Kinderkrankheiten durchmachen. Jedes Kind, das auf diese Welt kommt, muss Kinderkrankheiten durchmachen. Und wer das nicht durchgemacht hat, der hat nachher große Probleme viel später. Deshalb ist am Anfang des Glaubens wichtig, dass du Krisen durchmachst, Zweifel hast, Anfechtung hast und Probleme hast. Dann machst du nachher, hast du weniger Schwierigkeiten. So, wir kommen nackt auf diese Welt, kommen unwissend, richtig blöd. Wir können nur plärren und Krach machen und den Eltern auf die Nerven gehen. Nur das ist, was wir können. Wir bringen zwar das Verlangen und die Sucht, ich will essen. Eigentlich, das ist das Einzige, was wir wollen. Essen, essen, essen. Der Mensch kommt also mit diesem Bedürfnis, er will nur essen. Meine Milch. Wo ist meine Milch? Verstehst du? Und dann sucht er die Brust von der Mama. Wir bringen die Fähigkeit zum Leben mit, aber das ist das Einzige, was wir mitbringen. Der Mensch kommt als Ahnungsloser auf diese Welt. Ich will, dass du die Botschaft verstehst, die ich rüberbringen möchte, die Gott auf mein Herz gelegt hat. Wir müssen zuerst mal leer werden, damit Gott uns füllen kann. Gott füllt nur leere Gefäße, nur gereinigte Gefäße. Gott füllt nicht jedes x-beliebige Gefäß, nein, leere, reine Gefäße. Jetzt muss ich alles entdecken. Jetzt muss ich lernen zu sprechen. Und es ist egal, wo du geboren bist, in welchem Volk, welchem Land. Du musst vielleicht Chinesisch lernen nächstes Mal. Verstehst du? Da, wo du geboren bist. Du musst Englisch lernen, Deutsch lernen, Schwäbisch lernen oder was weiß ich, welche Sprache. Wir kommen also unerfahren und unentwickelt auf diese Welt. Eigentlich, Entschuldigung, wir kommen als Dumme auf diese Welt. Und manche bleiben auch dumm, wenn sie nicht lernen, wenn sie nicht über sich selbst hinauswachsen, wenn sie nicht etwas unternehmen, wenn sie nichts aus ihrem Leben machen. Wir kommen aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt und jetzt müssen wir lernen, uns da zurechtzufinden. Wir müssen zuerst mal unsere Finger verbrennen. Vielleicht ein paar Mal auf die Nase fallen. Vielleicht mal scheitern, damit wir über uns selbst hinauswachsen. Wir müssen hier so viel Fehler machen, damit wir klug werden. Menschen, die keine Fehler machen, die werden nie klug. Fehler sind es, die uns zur Weisheit bringen. Wir kommen aus dem Jenseits. Da ist alles gedeckt, da sind die Engel, da ist Gott da, da ist die Herrlichkeit Gottes da. Und jetzt muss ich für alles selber sorgen. Jetzt muss ich gucken, wo kriege ich was zu essen, was zu trinken, ein Dach über dem Kopf. Ich bin hier für alles selbst verantwortlich. Wir sind auch so wie Gestrandete, plötzlich aufs Land geworfen und jetzt müssen wir gucken, wie wir da zurechtkommen. Wie Gestrandete, da rausgespült von irgendwoher. Wir kommen vom Himmel auf die Erde. Und jetzt, oh, im Himmel, das war so schön, im Bauch der Mutter, das war so herrlich. Da bin ich nur geschwommen und jetzt muss ich alles selber machen, selbst unternehmen. Und jetzt, ich komme hierher auf diese Welt, um den Willen Gottes zu tun. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und ich muss hier versuchen, mich selbst auszuleben, selber zurechtzufinden, selber Klarheit zu bekommen, links, rechts, vorne, aufwärts oder abwärts. Aber mehr habe ich auch nicht. Ich komme hier nackt auf diese Welt. Das ist die Botschaft. Zuerst einmal, wir kommen als nackte Bettler, arme Bettler. Oh, Mama, hilf mir, Papa, hilf mir. Wir sind von den Eltern abhängig, von den Geschwistern abhängig, von der Gesellschaft abhängig, von der Regierung abhängig. Wenn die keine Straßen bauen würden, wir würden im Sumpf stampfen. Verstehst? Wir sind von der ganzen Infrastruktur abhängig. Wir kommen als Gestrandete. Und dann sind wir unserem Schicksal überlassen. Dann sind wir unserem Schicksal überlassen, als habe nichts zu kommen wie auf diese Welt. Wir kommen nicht als Millionäre. Da ist noch keiner als Millionär geboren, auch wenn der Vater Millionär war. Aber wir kommen aus Habenichts. Wir kommen als Sünder. Sogar elende Sünder. Als Verdammte, und wir fühlen uns als verdammt. Wir werden so wie im KZ oder in der Leprastation geboren und jetzt geht's weiter. Wir kommen ärmlich und bedürftig, mittellos auf diese Welt. Und man muss jetzt an sich selbst arbeiten und alles, was du hast, musst du dir erarbeiten. Versteh mal das richtig, was ich sage? Du musst dich alles erarbeiten. Lesen und schreiben musst du erarbeiten. Rechnen musst du erarbeiten. Du hast das Zeug dazu, zu lernen. Aber erarbeiten und lernen, das ist deine persönliche Aufgabe. Und Gott gibt dir den Grips dazu. Aber lernen musst du selber. Du musst dir selber alles erkämpfen, dich durchzusetzen, dich behaupten. Du hast eine Existenzberechtigung, aber wer glaubt das? Du hast Recht, aber du musst dein Recht erpochen und sagen, hier und nicht weiter. Das ist für den geistlichen Kampf ganz arg wichtig. Wir müssen alles erkämpfen, Geschwister. Wir sind nicht im Schlaraffenland, wo uns die gebratenen Hähnchen fliegen um die Gaben des Heiligen Geistes. Nein, du musst ringen. Betet, sagt Paulus, schreibt uns die Bibel, ringt danach, dass ihr weissagen könnt. Dass wir das können und jenes können. Wir können alles. Wir können über uns selbst hinauswachsen, aber wir müssen bei uns selber anfangen. Mit Null. Wir müssen alles uns erarbeiten und dann uns als Überlebenskünstler betätigen. Wir sind in dieser Welt, wir sind Gestrandete, wir sind Verlorene und jetzt muss ich gucken, wie komme ich durch? Der Mensch kommt mit leeren Händen, mit leerem Bauch, mit leerem Kopf. Der kommt ganz leer auf diese Welt. Er lebt und jetzt pass auf, was ich sage. Mir hat ein Hippie gesagt, ich bin geboren, um zu sterben. Und ich habe zuerst mal gar nicht darauf so richtig registriert. Aber dann habe ich mich hingesetzt und nachgedacht und eigentlich einige Botschaften draus bekommen. Wir leben, um zu sterben. Ich lebe, so wie du lebst, 80 Jahre, 90 Jahre, 95 Jahre. Schau dir, dieser Nelson Mandela ist gestorben. Alle müssen sterben. Die werden geboren und sterben. Geboren. Schau dir diesen ganzen Stammbaum in der Bibel. Der zeugte den und den, wurde geboren und lebte so und so viele Jahre und starb. Das ist die Geschichte der Menschen. Diese Stammbäume, die sollten eine Predigt für jeden Einzelnen selbst sein. Geboren, um zu sterben. Wir kommen auf einer Toteninsel, verbannt zum Sterben. Das ist die Erde. Also als Toteninsel. Wir haben nichts verbrochen. Weißt du, dass wir jetzt hier gelandet sind? Manche, die Hindus würden glauben, mein Karma wäre falsch und schlecht und ich habe irgendwas in meinem früheren Leben was angestellt. Nein, ich habe nichts angestellt und ich habe nichts verbrochen. Ich komme hier, um mich zu bewähren auf dieser Erde, um Gottes Willen auszuleben. Und ich möchte dich einladen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 lesen. Da ist der Johannes auf der Insel Patmos verbannt. Und so sind wir auch. Wir sind auf der Insel Erde verbannt. Und diese Erde ist ein großer, ja, Planet, nur Friedhof, nur Tote, nur Leichen kreisen um diese Erde. Und wir müssen alle sterben. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Das ist die Geschichte. Und wir sind auf dieser Todesinsel verbannt. Jeder Einzelne, du und ich. Auch wenn wir uns ein bisschen frei bewegen noch. Aber dieser Johannes wurde in Pech getaucht. Und jetzt klebst du, wie so ein Vogel, das im Ölteppich irgendwo gelandet ist. Jetzt klebst du, im Pech getaucht, wurde Johannes auf die Insel Patmos geworfen und krepier jetzt. Guck mal, ob dir dein Gott dir hilft, ob dir dein Gott dich durchbringt, ob Gott dir Kraft gibt, ob du stark genug bist, mit diesem Pech fertig zu werden. Und du musst vorstellen, du wärst ein Vogel, deine Flügel sind voller Öl, voller Teer. Und jetzt sitzt du so auf dieser Insel Patmos. Ich war in Griechenland, ich weiß, ich war an der Insel Patmos, aber da durfte nur Priester rauf. Ich habe keine Genehmigung damals gehabt, aber ich war kurz davor, rüberzufahren. Aber es ist eine Priesterinsel inzwischen geworden. Nur Männer sind dort. Frauen dürfen ja gar nicht hin nach Patmos. Also nichts für euch Schwestern. So, hier wurde der Apostel sich selbst überlassen auf der Insel Patmos. Hier kannst du sterben, Johannes, wenn du willst. Hier kannst du krepieren. Oder, und pass auf, was da passierte. Und so geht es uns. Überleb dich selbst. Steigere über dich selbst hinaus. Übertreffe deine Erwartungen. Und hier auf der Insel Patmos, im Pech getaucht, auf dem Felsen liegend, kriegt Johannes eine Offenbarung. Die Apokalypse, das letzte Buch der Bibel. Das prophetische Buch. Und dieses Buch ist voller herrlichen Dingen, schrecklichen Dingen für den Teufel, für die Welt, für den Antichristen, für den Kaiser, der ihn da verbannt hat. Und er sagt die Wahrheit. Knallhart die Wahrheit, was mit den Leuten alles passiert und wie die Welt aussehen wird. Und dann bekommt ihr die Offenbarung von Gott, die Hütte Gottes bei den Menschen, auf der Insel Patmos, in diesem Schrecken, im Pech getaucht, verdammt, verklebt, verdreckt, untauglich zum Leben. Verstehst? Im Pech getaucht, im Tier getaucht. Und hier wird der Apostel Johannes zum Seher, auf der Insel Patmos. Johannes kommt hier und da bekommt er dem Kaiser zum Trotz so viel Lebensmut, so viel Lebenskraft, dass er über sich selbst hinauswächst. Und das ist auch hier in unserer Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es mir geht. Und ich kann sagen, wir müssen gucken, wie wir hier durch überleben. Wir müssen uns durchsetzen. Die Welt bedrängt uns von allen Seiten, möchte uns erdrücken, kaputt machen, zerstören. Griechenland. Die nächste Insel ist es. Ja, wir überleben. Wir überleben, wenn wir uns durchsetzen. Dem Kaiser zum Trotz lernen wir, in die Zukunft zu sehen. Der Krankheit zum Trotz, in die Zukunft zu sehen. Der Hölle zum Trotz, in die Zukunft zu sehen. Den Ängsten zum Trotz, in die Zukunft zu sehen. Das ist, was wir hier auf der Insel Patmos lernen. Wir sind alle auf Patmos heute, heute Morgen. Offenbarung 1, Vers 9. Johannes war dort zu einem ganz bestimmten Zweck. Und ich sag dir, warum du hier auf dieser Erde bist. Du bist zu einem ganz bestimmten Zweck, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen und den Untergang Babylons zu erleben und den Untergang des Antichristen zu erleben und den Untergang des falschen Propheten zu erleben. Du bist hier, um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen und anzukündigen. Du hängst im Pech drin, sollst sterben, krepieren, bist verflucht, verdammt. Und jetzt sollst du die Herrlichkeit Gottes sehen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Hier machst du die Hölle durch, auf der Insel Patmos, ein kahler Felsen eigentlich. Und das sollst du gerade, du durchlebst hier Sachen, damit du andere später trösten kannst. Und vielleicht versteht mich jetzt einer, wir durchleben die Hölle auf Erden, damit wir anderen Menschen Trost spenden können. Und kann sagen, beruhige dich, sei ruhig, hoffe auf den Herrn, werf dein Vertrauen nicht weg, dein Vertrauen, vertraue Gott. Und es hat eine große Belohnung noch, das haben alle Heiligen durchgemacht. Wir sind hier, um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen und dann das letzte Buch zu schreiben. Ein Trostbuch. Die Offenbarung ist für mich das größte Trostbuch der Heiligen Schrift. Die Evangelien sind gut, die Briefe sind gut, aber das ist mein Trostbuch. Die Erlösten, gefallen, gefallen, Halleluja, gefallen ist Babylon und die Hütte Gottes bei den Menschen. Ein großartiges Trostbuch ist die Apokalypse. Und wir sind hier auf Patmos, damit wir lernen, die Offenbarung zu empfangen. Das ist nicht alles, das ist nicht das Ende der Welt. Deine Krankheit, deine Not, deine Operation, das ganze Psychologische, was du da durchmachst, diesen ganzen Druck und Stress, das ist nicht das Letzte. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod ist das Vorletzte. Halleluja. Der Tod ist das Vorletzte. Das Letzte ist Gott. Und wir sehen, Offenbarung 1, Vers 17, Johannes sieht den Erlöser, den Heiland. Und als er das gesehen hat, kann er alles verkraften. Wenn du Jesus gesehen hast, kannst du alles verkraften. Auch das Schlimme, dem Teufel zum Trotz. Und dann kannst du seinen Untergang verkündigen. Passt auf, Antichrist, du ein falscher Prophet, ihr geht schnurstracks in die Hölle und es gibt kein Zurück für euch mehr. Das ist, was er verkündigt. Den Untergang der verlorenen, verdorbenen Welt, den Untergang der ganzen Dämonie. Psalm 90, lasst uns aufschlagen, von Vers 9 möchte ich nur hier ein paar Gedanken. Jemand hat heute Morgen das auch gebetet, in seinem Gebet irgendwo verwendet. Aber Psalm 90, Vers 9 und folgende Verse. Alle unsere Tage fahren dahin. Wir sind hier auf dieser Welt. Alle unsere Tage fahren dahin. Kannst du dich noch erinnern, wie du deinen ersten Schultag, kannst du dich erinnern, den ersten Kuss? Kannst du dich erinnern, den ersten Ausflug? Kannst du dich erinnern, das erste Glücksgefühl? Kannst du das alles? Das weißt du, aber die fahren dahin. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Wie ein Kaffeeklatsch. So verbringen wir unsere Jahre, Psalm 90, Vers 9 und folgende Verse. Wir verleben hier nur unsere Jahre, die uns vorgeschrieben sind. Und die sieht man dann am Leib, die Runzeln, die Flecken, Altersflecken und was weiß ich, was dann alles noch kommt. Kannst du überpudern natürlich. Und dann kommen die Haare, dem einen fallen die Haare raus, dem anderen werden die Haare hell. So, wir fahren dahin. Wir halten hier nur aus. Wir halten hier nur aus. Wir sind auf der Insel Patmos. Von der kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zurück. Aber wir sind im Himmel versetzt, an himmlische Örter. Wir sehen unaussprechliche Dinge. Dann lese ich weiter, Psalm 90. Unser Leben wäre 70 Jahre, wäre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und was da drüber ist, ist köstliche Zeit, aber diese köstliche Zeit, wir merken, das ist alles nur vergebliche Mühe, nur Quälerei, nur Plagerei. Du musst um den Stock gehen, musst geführt werden, musst gefüttert werden womöglich, musst gewindelt werden. Du sagst, mir kann das nicht passieren. Glaubt es nicht. So, das ist doch alles nur vergebliche Mühe, denn er fährt dahin, als flügen wir davon. Vers 12. Und dann kommt dieser Vers, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist, über sich selbst hinauszuwachsen. Wenn du immer wieder vor Augen hast, ich habe nur noch 15 Jahre, nur noch 10 Jahre, nur noch 20 Jahre, nur noch 30 Jahre, nur noch 50 Jahre, nur noch 2 Jahre. Verstehst? Überleg einmal, ich muss aus meinem Leben etwas machen und ich habe bisher noch nichts gemacht. Ich habe noch 10 Jahre. Und jetzt muss ich alles dran setzen, alle Register ziehen, damit ich etwas noch schaffe für die Ewigkeit. Ein paar Schätze sammeln, ein paar Groschen für die Herrlichkeit Gottes, später drüben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vers 13, wir sind hier, um Gottes Gnade zu erfahren, Geschwister. Noch mehr Gnade, Punkt 0. Um die Gnade Gottes zu rühmen, um die Gnade Gottes zu genießen. Wir sind hier, um fröhlich zu sein. Nicht nur, jetzt müssen wir bald sterben, Geschwister. Jetzt geht's heimwärts. Weißt du, wenn's heimwärts geht, wenn du in der Fremde bist, irgendwo draußen in der Welt, und es geht nach Hause, du freust dich, wir kommen nach Hause jetzt, Halleluja. Es geht heimwärts. Wir Kinder Gottes sollten uns wieder anfangen zu freuen. Es geht nach Hause. Auf der Insel Patmos hat Johannes diese große Vision bekommen. Wir sind hier, so wie die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, wir sind hier aus dem Paradies Vertriebene. Und wir freuen uns, ich kann bald ins Paradies. Und weißt du, wo der erste Mann das Paradies erlebte? Der hing am Kreuz, der Schächer. Und er hört die Worte Jesu, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Und er sagt, Halleluja, da ist Sterben nur ein Klacks jetzt. Ich hänge am Kreuz, vollkommen egal, auch wenn meine Knochen gebrochen werden. Ich werde das Paradies sehen, noch heute Abend werde ich das Paradies sehen. Da freut sich. Wir sollten uns über das Paradies sich wirklich freuen. Ich gehe nach Hause. Die Kinder Gottes gehen nach Hause, ihr Lieben, die sterben nicht. Vergiss diesen Blödsinn, was die Welt erzählt und berichtet. Christen sterben. Nein, Christen sterben nicht. Sie gehen zu Jesus. Halleluja. Sie gehen zu Jesus. Wenn du dich an dem Paradies erfreust, nur noch 10 Jahre muss ich hier durchhalten. Nur noch 15 Jahre. Nur noch 3 Jahre. Verstehst du? Überleg einmal, bis auf 100. Rechne mal bis auf 100. Und dann was da noch fehlt. Aber ich freue mich schon auf das Paradies. Dann ist das Unglück vergessen, das Leid vergessen. Keine Träne, kein Schmerz, kein Leid und so weiter. Was sind unsere Erwartungen? Die Bibel und mein Thema ist heute, übertrifft deine Erwartungen. Wir freuen uns auf den Himmel. Aber heutzutage, keiner will mehr in den Himmel. Weil wir hier schon fast himmlische Zustände haben. Klimaanlage, Automatik, alles für alles. Du musst nur noch dich bedienen lassen von den Robotern. Aber Johannes ist im Pech getaucht, zum Krepieren verdammt. Und gerade auf der Insel Patmos spielt Johannes dem Teufel ein Schnippchen. Ja, er empfing die Offenbarung. Satan, du sollst eines wissen, du gehst schnurstracks in die Hölle. Mein Erlöser lebt, Jesus lebt, er sieht den Alten, weiße Haare, Augen wie Feuerflammen, weißes Gewand, wandelt unter den 7 Leuchtern. Nicht der Abfall ist unsere Hoffnung, der Abfall der Gläubigen, der Gemeinde. Nein, unsere Hoffnung ist die Wiederkunft Jesu Christi. Halleluja. Advent. Es brennen schon 2 Lichter. Pass auf, bald ist der Messias da. Und das verkündigt der Johannes, das Ende des Teufels. Und genau das ist es, was wir als Christen machen sollten, wenn wir erlöst sind, wenn wir den Heiligen Geist haben. Wir sollten nicht über die Probleme reden, singen, beten, sprechen und. Nein, wir sollen dem Teufel sagen, was sein Ende ist. Gefallen, gefallen, gefallen. Was sagt Jesus, bevor er gekreuzigt wird? Ich sah den Satan wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Ja, und das musst du sehen. Den Teufel wie ein Blitz aus dem Himmel fallen. Da hat dort drüben nichts mehr zu suchen, nichts mehr zu sagen. Wir sind hier, um dem Teufel sein Ende anzukündigen. Auf der Insel Patmos. Dem Antichristen, dem falschen Propheten, dem Drachen zu sagen, schau, dein Ende ist gekommen. Deine Stunde wird bald schlagen, lieber Teufel. So lieb bist du gar nicht. Und wir sind hier, anderen mitzuteilen, Geschwister, haltet aus, noch ein paar Jahre. Wir müssen hier durch die Hölle durch, das ist Patmos. Im Pech getaucht, in der Hölle ist Pech und Schwefel, glaub mir das. Und so werden wir getaucht. Und jetzt klebe ich. Und in dieser Zeit, während er so klebt, verklebt ist, verdreckt ist, sich kaum bewegen kann, plötzlich findet er den Herrn. Sein Geist ist frei. Sein Geist fliegt davon. Für den Teufel und Antichristen und Drachen gibt es kein Zurück, aber für mich gibt es ein Zurück. Halleluja. Und ich bin hier, um mitzuteilen, was Gottes Ziel und Gottes Pläne mit mir sind, mit der Welt, mit den Erlösten, mit den Kindern Gottes ist. Und ich erzähle und sage, guck mal, wenn der letzte Engel blasen wird, beim Ton der Posaune werden sich die Gräber öffnen, die Toten werden auferstehen und die, die jetzt noch leben, werden zack, verwandelt und sind weg. Die sind weg. Wir sind hier, damit wir die Erfüllung erleben. Mit dem, was Johannes auf der Insel Patmos erlebte, das übertrifft alle Reiche dieser Welt. Weißt du, der Teufel hat Jesus versucht und gesagt, fall nieder und bet mich an und ich will dir alle Reiche geben. Diese Versuchung hat hier Johannes klar und deutlich ausgelebt, die Werke Jesu vollendet und dem Teufel ganz klipp und klar gesagt, ich werde dich nicht anbeten. Johannes war auf der Insel Patmos verdammt, weil er den Kaiser nicht angebetet hat, sondern den Herrn Jesus Christus. Das war die Ursache, weil er den Herrn geehrt hat, weil er seine Knie nicht gebeugt hat als alter Mann vor dem Kaiser und keinen Knicks gemacht hat und seinen Ring nicht geküsst hat. Deshalb war er da. Du wirst sehen, wie es mit dir geht. Aber der kündigt das Ende des Römischen Reiches, das Ende der ganzen deutschen Kaiser, das Ende von dem Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, das Ende des Britischen Reiches. Alle diese Reiche vergehen und ich werde meine Knie nicht beugen. Auf der Insel Patmos wirst du hartnäckig, stur und bockig dem Teufel gegenüber. Ich bete dich nicht an. Ich brauche deine Reiche nicht. Ich warte auf das Reich Gottes. Deshalb ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Die Offenbarung ist ein ganz vernichtender Schlag dem Teufel ins Gesicht. Ein vernichtender Schlag. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft. Ja, mit dem, was Johannes dort erlebte, machte dem Teufel gar aus. Aber wir sind so arm und so schwach. Wir haben so viel Anfechtung, so viel Versuchung. Nein, Gott hat dich herrlich gemacht. Kind Gottes, du bist ein Königskind und wir werden mit Christus regieren. Für 1 Milliarde Jahre zumindest. Nicht nur für 1000 Jahre, das ist nur für die Juden. Für mich ist Milliarde, Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Preis Gott. Der Teufel kann mir nichts mehr anbieten. Er ist für immer ausgelöscht, eliminiert, für immer und alle Zeit. Die Offenbarung. Ich lese die Offenbarung wie ein Krimi. Tatort-Krimi. Ja. Da ist die Geschichte, weißt du, mit einem Happy End. Das Lamm siegt über den Löwen. Gesiegt hast du, o Lamm Gottes. Nicht der Löwe siegt, sondern das Lamm siegt. Und das Lamm ist würdig zu nehmen, Lob, Dank, Preis und Anbetung. Das Lamm bekommt die ganzen Kronen von den 24 Ältesten. Das Lamm. Weißt du, Offenbarung ist ein total anderes Buch. Da wird alles verändert. Das Kind spielt am Loch der Otter. Nicht mehr die Schlange. Der Ochse frisst Gras und der Löwe muss auch Gras fressen. Hier erfüllen sich die messianischen Prophezeiungen. Weißt du, stell mal vor, wir hätten nur das Evangelium und nur die Briefe und hätten nicht die Offenbarung. Wir wären arme Menschen. Wir sind so reich durch die Offenbarung des Johannes. Und dass der Johannes diese Offenbarung bekommen hat, verdanken wir nur, weil er bereit war, nach Patmos zu gehen. Der hätte in Jerusalem auf dem Ölberg diese Offenbarung nicht bekommen. Der hätte auch nicht auf dem Karmel diese Offenbarung bekommen. Er hatte schon große Offenbarung auf dem Berg Tabor. Er sah, hier ist gut sein Herr. Er sah den offenen Himmel. Er sah Moses und er sah Elia. Die leuchteten wie die, heller als die Sonne. Aber was er da sah, das übertrifft alles. Er sah deine und meine Zukunft. Halleluja. Was auf uns erwartet. Und Jesus sagte immer wieder, dir geschehe nach deinem Glauben. Johannes, gib dich nicht auf. Und diese Botschaft gebe ich weiter. Heute. An dem zweiten Advent. Was du glaubst, das passiert. Und wird immer passieren. Was du glaubst. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Gedanken klärst. Mal Gehirnwäsche machst. Göttliche, geistliche Gehirnwäsche. Die meisten sind so verseucht, vergiftet von allen möglichen Ideologien, Lehren, Ansichten, Anschauungen, Meinungen. Pfui Teufel. Das muss alles raus. Und auf der Insel Patmos kriegst du neue Offenbarung. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Keine Sonne, kein Mond, kein Stern. Du brauchst das Ganze nicht mehr. Denn der Herr wird das Licht sein. Und da bekommst du eine ganz neue Einstellung. Du lebst von dem, was du glaubst, was du siehst, was du erlebst. Glaube ist ein Geheimnis. Weißt du, Johannes wusste schon immer, aber das, was er hier sah, das war noch das i-Tüpfelchen. Das war die Schlagsahne auf seinen Glauben, auf seine Offenbarung. Das war das Besondere an der ganzen Geschichte. Hat schon immer vermutet, hat schon immer eine Ansicht gehabt, es wird herrlich sein. Aber dass es so wird, hätte ich nicht gedacht. Und das hat Herr Jesus schon prophezeit. Und wenn ich will, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, das geht dich, Petrus, nichts an. Komm, folge mir nach. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wir werden alle genau das Gleiche erleben, was der Johannes auf der Insel Patmos erlebte. Glaube kann positiv und negativ sein, was du erahnst, was du befürchtest. Das kommt, das kommt, das kommt. Kannst Gift draufnehmen, kann ich dir schriftlich geben. Was du erwartest, erhoffst und glaubst und vermutest und schon, ja, irgendwo muss dein Geist sein. Nimm dein Tintenfass und schmeiß und erschlag ihn. Das hat Martin Luther gemacht. Du solltest nicht so kleinkariert sein und ängstlich sein. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Du brauchst diese Erfahrung, diese göttlichen Erfahrungen. Der Glaube besteht aus deinen tiefen inneren Gefühlen, was du fühlst, was du weißt, was du verstehst, was Gott dir offenbart hat, was Gott dir gezeigt hat auf der Insel Patmos. Wir kriegen die größten Gottesoffenbarungen, wenn wir leiden. Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir angefochten werden, wenn es drunter und drüber geht, wenn wir im Pech getaucht sind, da kriegen wir die größten Gottesoffenbarungen. Auf der Insel Patmos, auf diesen kahlen, steinigen Felsen. Aus deiner Offenbarung und Erkenntnis plötzlich erwächst was Besonderes. Weißt du, plötzlich empfindest du im Herzen etwas. Ist egal, wie es äußerlich alles aussieht. Auch wenn du pechschwarz bist. Egal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Glaube besteht aus der geistigen Wahrnehmung. Und plötzlich Kaiser Diokletian rutscht mit dem Puckel runter. Ich glaube an meinen Jesus. Ja, man muss Gott mehr gehorchen. Und das war, was Johannes schon ganz am Anfang seines Dienstes lernen musste, ohne Jesus, als sie verhört wurden nach der Heilung des Lahmen. Oh, urteilt mal selber. Man muss Gott mehr gehorchen als euch, ihr lieben Geistlichen. Und hier lernt er, du musst der Welt ungehorsam werden, dem Teufel ungehorsam werden, deinen negativen Gefühlen ungehorsam werden, deinen negativen Gedanken ungehorsam werden. Und dann kannst du ja so richtig dich freischwimmen, gegen den Strom schwimmen. Johannes lässt es alles fort. Durch deine Handlungen, deine Reden, dein Benehmen, deine Entwicklung zeigst du, was du drin bist, hast. Und wenn du voller Glauben bist, voller Siegesgewissheit, ich freue mich auf den Himmel. Welch Glück ist erlöst sein Herr durch dein Blut. Welch Glück. Du musst es niemand sagen. Weißt du, die Welt versteht es nicht. Sagt er, guck mal, der lächelt so blöd und grinst. Die Welt wird dich nicht verstehen. Sei ernst. Tu so, als du im Pech getaucht wärst. Und die Sonne trocknet und das bröckelt alles an dir so heran. Aber du weißt, wer du bist und was du bist und was du hast. Wir sollen über unsere Erwartungen hinausgehen und übertreffen. Unsere Erwartungen. Und wenn du mit Gott gehst, wirst du die Erwartungen, die Hoffnungen, die du hast, weit übertreffen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, Das hat dir noch niemand gesagt. Das, was jetzt auf dich noch zukommt. Nicht leiden. Die Herrlichkeiten. Guck mal, der Apostel Paulus schreibt doch einmal in seinem Korintherbrief, wir rühmen uns der Trübsale. Wir haben keine Angst vor Trübsal, vor Schwierigkeiten. Kinder Gottes laufen nicht den Schwierigkeiten weg. Nein, im Gegenteil, die stellen sich hin. Komm her, ein bisschen näher, dass ich dich angreifen kann. Verstehst? Die fürchten sich nicht. O Herr, halt es fern von mir. Ich möchte keine Schwierigkeiten haben. Je mehr Schwierigkeiten du hast, desto mehr Herrlichkeiten hast du. Verstehst du? Je mehr Herrlichkeiten hast du. Was ist aus dem Johannes geworden? Wie weit ist er gekommen? Und die Frage ist, wie weit bist du schon gekommen? Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Dass wir ein bisschen weiterkommen. Dass wir die Jahre, die Monate, die Tage, die Stunden sinnvoll gebrauchen. Richtig einsetzen. Und hier, wenn du diese Offenbarung hast, plötzlich outest du, da kommt das raus, was in dir drin steckt. Die Kraft, die Freude, ach, die Probleme, die fressen wir wie Brot, hat einer in der Bibel gesagt, die Riesen, diese gewaltigen Monster, die können uns nicht zusetzen. Und wir haben immer Angst vor Monster. Aber weißt du, was die Monster sind? Aufgeblasene Luftblasen, nicht mehr. Nur aufgeblasene Ballons. Du musst nur mit der Nadel ein bisschen reinstecken und pssst, geht die ganze Luft raus. Deine Probleme sind aufgeblasene Monster. Riesengroß. Da kommen wir nicht durch. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Und weißt du, wenn du Probleme hast, da zeigt sich, aus was für Material du bist. Ob du ein Waschlappen bist, Entschuldigung, Gott segne dich. Oder hart wie Diamant. Was bist du? Wenn Krisen kommen, zeigt sich, entweder wirst du gefressen oder du frisst es. Entweder du kriegst die Dinge in den Griff oder zeigt sich, wenn Probleme kommen, wie du dich verhältst. Furchtsam, ängstlich, verzagt. Oder du sagst, naja, da gehen wir durch, da muss man durch, da bleibt nichts anderes übrig. Machst die Augen zu, gibst Gas und fünften Gang reinlegen und bist durch. Dein inneres Sehen und Hören, dein inneres Verstehen zeigt deine innere Reife, wie weit du bist. Bist vielleicht schon 20 Jahre in der Gemeinde, aber bist immer noch nicht reif. Bist ängstlich. Wenn du lang mit Jesus gehst, du solltest deinen Heiland schon längst kennen und verstehen, wie er ist. Ich kann ihm alles sagen, ich kann ihm alles vertrauen und ich kann auf ihn hoffen. Und ich kann gelassen sein, getrost sein, so ganz normal. Ich werde das durchstehen mit Gottes Hilfe. Und wir werden alles durchstehen müssen, ob du es glaubst oder nicht glaubst. Aber es ist viel leichter, in einer guten Hoffnung, im guten Glauben, im Heiligen Geist die Dinge durchzustehen, als ich durchstehen muss, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Die Hungersnot wird kommen, so oder so. Aber du hast den Heiland, du weißt, wie man Brötchen vermehrt. Und wie man die Suppe streckt. Verstehst du? Wir müssen den Herrn kennenlernen. Und das offenbart sich, ob du in der letzten Stunde irgendwie anfängst zu zittern. Jesus sagt, warum seid ihr so ängstlich und so kleingläubig? Sieh, ich bin doch bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch auf der Insel Patmos bin ich bei dir. Im Krankenhaus. Im Armenhaus. Oder was es auch immer sein sollte. Ich bin bei euch alle Tage. Und es zeigt sich, ob deine Persönlichkeit, deine geistliche Persönlichkeit sich entwickelt hat oder nicht. Ob du gereift bist. Und er zeigt sich, wie dein Ich aussieht. Dein Ich, nicht Gottes Ich. Das, was du bist. Weißt du, mit einem Ich, du kannst dich richtig und falsch verhalten. Beides ist möglich. Entweder du versagst oder du bleibst stehen. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat der Herr gesagt. Es zeigt sich, zu wem sich das Ich hinwendet. Von wem das Ich abhängig ist. Von Gott oder von Menschen, von Ärzten, von Psychologen, von den Mächtigen und Gewaltigen. Aber unsere Maria betet, und Herr, du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Gefallen, gefallen ist Babylon. Viele haben nur eine billige, primitive Selbstreligion und kreisen nur um sich selbst. Ich bin verzagt, ich bin mutlos, ich habe Sünden, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Angst, ich habe das und ich habe das und ich habe das. Wenn du wüsstest, wie reich du in Gott bist, Halleluja. Wie gesegnet du bist. Zwei Kapitel verwendet hier der Johannes, die letzten Kapitel, um dieses Happy End zu beschreiben in der Offenbarung. Da ist nichts mehr von ich und von mir. Er ist es. Und ich sitze da und keine Hitze wird sie treffen und kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz. Nichts mehr. Wie stark ist dein Inneres? Bist du schon über dich selbst hinausgewachsen? Der Johannes wurde sehr alt. Man sagt, dass er fast 100 Jahre alt war. So von dem, was wir von der Bibel her kennen. Er war der Jüngste in der Nachfolge Jesu und sehr alt geworden. Er hat viel gelernt, aber hier hat er am allermeisten gelernt. Er hat die Evangelien geschrieben, hat 3 Briefe verfasst, vielleicht auch mehr. Aber das ist nicht alles, was er hier in der Offenbarung verfasst hat. Das ist das Größte, was er überhaupt verfassen konnte. Größer als das Evangelium, das er verfasst hat. Denn im Evangelium schreibt er unter anderem, das könnte nicht alles ertragen, was ich euch gesagt habe. Aber der Heilige Geist, wenn er kommen wird, der wird euch alles erklären. Und Herr, er hat hier auf der Insel Patmos den Heiligen Geist erlebt. Die meisten Leute reden und quatschen vom Heiligen Geist, aber haben keine Ahnung, was der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist beweist sich auf der Insel Patmos, wenn du im Pech getaucht bist, wie du dann jetzt weitermachst. Ob du stark genug bist, willensstark genug bist, ob du Glauben hast und sagst, ich komme hier durch, ich habe gute Hoffnung, gefallen ist Babylon. Verstehst du? Du siehst das Ende, das Ziel, die Vollendung, den Sieg des Herrn. Dein Ich wird offenbart. Wenn du innen drin richtig glaubst, kannst du Berge versetzen. Wenn du diese innere Überzeugung hast auf der Insel Patmos, da zeigt sich, was dein Glaube ist. Im Leiden, im Kampf, im Stress, in einer Anfechtung. Wenn es nicht mehr läuft. Was man an dir sieht. Weißt du, da sieht er die Spitze in der Offenbarung wird die Spitze des Eisberges sichtbar vom Johannes. Er weiß sein Heil. Und ich sah den Alten, seine Augen waren wie Feuerflammen. Lies mal das erste Kapitel. Er sieht Jesus und dann erst alles andere. Das interessiert ihn auch gar nicht. Der übergeht und überfliegt das alles. Was ihn interessiert, sind die letzten 2 Kapitel. Da badet und schmückt er aus. Römer 8, Vers 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet auf diesen Moment. Die Insel Patmos wartet, bis der Johannes kommt und bis er die Offenbarung bekommt und den Leuten sagt, wo es lang geht. Und selber weiß, wo es lang geht. Denn die ängstliche Harren der Natur, der Kreatur, der Schöpfung, groß oder klein, jung oder alt, die warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Du bist Kind Gottes. Du weißt, dass dir deine Sünden vergeben sind. Du bist im Buch des Lebens geschrieben. Aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Johannes ist auf der Insel Patmos ein Seher geworden. Bisher war er Evangelist, dann war er Briefschreiber und jetzt ist er ein Seher geworden. Jetzt sieht er den Herrn. Bist du über dich selbst hinausgewachsen schon? Siehst du den Herrn? Kinder Gottes werden offenbar. Sie stechen hervor. Und deshalb dieser Titusbrief, ich empfehle dir, nimm das, studier oder lade es im Internet runter, wie auch immer. Mir ist wichtig, dass du das Wort Gottes studierst. Je stärker du im Wort Gottes bist, desto leichter spielen, da kannst du den Bösen überwinden. Kannst sagen, hier, steht's geschrieben. Auf diesem Blatt und auf diesem Blatt. Es steht geschrieben. Du bist nicht siegreich, nur weil du sagst, ich sage dir, ich gebiete dir, ich verbiete dir. Du kannst verbieten, so viel du willst, der Teufel wird dir nicht glauben. Aber wenn du sagst, hier steht es geschrieben, schwarz auf weiß, seit Jahrtausenden, Jahrhunderten. Es steht geschrieben. Und das ist das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Dass sie aus ihren Löchern rauskriechen. Dass sie sich outen und zeigen, wer sind. Kaiser Diokletian, du kannst mir nichts antun. Mach, was du willst, aber du kannst mir nichts antun. Kinder Gottes werden offenbar, sie stechen hervor. Wie lebt man als Christ in einer gottlosen Gesellschaft? Sag Titus den Kretern, das ist in diesem Brief sichtbar, sag den Kretern, stopf ihnen das Maul. Du sollst als Christ anfangen, den Gottlosen, den Sündern, dir selber sogar das Maul zu stopfen. Weißt du, was das heißt? Johannes redet keinen Blödsinn, nicht negativ reden, nicht negativ denken. Du sollst lernen, deine Gefühle zu unterdrücken, deine negativen Gefühle. Und ich habe keine Angst. Das ist auch, wenn du zitterst. Und ich fürchte mich nicht. Der Gerechte flieht nicht, der Gerechte lebt. Und der Gerechte wird im Lande bleiben, im Land Gottes, im Himmel, im Reich Gottes. Der flieht nicht. Zeigt den Kretern, dass dieser ganze irdische Gewinn vergeht und zerrinnt. Sie sollen wissen, wenn du in der Ordnung Gottes lebst, kann dir niemand schaden. Kann dir niemand schaden, wenn du in der Ordnung Gottes lebst. Kein Teufel, kein Philister, kein Pharisäer und kein Kaiser. Er soll ihnen zeigen, was der wesentliche Teil des Glaubens ist, diese verborgene Kraft, was du im Geist siehst, im Geist fühlst, im Geist erlebst, im Geist dir gegeben und offenbar wird. Es gibt ein weltliches Sprichwort, aber das könnte auch in der Bibel gut stehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hast du schon gehört? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und wir sollten uns das rausnehmen. Ich bin auf der Seite Gottes und ich werde zuletzt lachen. Ich werde zuletzt triumphieren. Und jetzt kannst du 10 Schlachten verlieren, aber die allerletzte Schlacht werde ich mit meinem Heiland gewinnen. Die allerletzte Schlacht. Wer zuletzt lacht, Johannes war auf der Insel Patmos, im Pech getaucht. Ich möchte, dass du dieses Bild dir vorstellst. Das wirkliche Wahre, das Unausgesprochene, das kommt aus dem Inneren. Das, was du das bisher gewusst hast, vom Heiland gelernt hast, vom Heiland verstanden hast. Denn Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben und betastet haben, das verkündigen wir euch. Aber jetzt, wie beim Hiob, bisher habe ich von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, Halleluja. Erst als er Hiob durchs Leiden gegangen ist, jetzt hat mein Auge dich gesehen, meine Augen sind aufgegangen, ich habe Augenoperationen gehabt. Jetzt sehe ich wieder, Halleluja, ich sehe meinen Erlöser. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Jetzt plötzlich auf der Insel Patmos erlebt Johannes die Öffnung seiner Augen, seine geistlichen Augen. Jetzt sieht er, und Geschwister, unser großes Problem ist, wir sehen immer nur diese Welt. Wir sollten weniger von dieser Welt sehen und mehr von Gott sehen. Mehr die Herrlichkeit Gottes sehen. Übertreffe deine Erwartungen, ist mein Thema. Fang an, Gott zu sehen. Du, wie groß ist mein Gott? Mach aus deinem Leben mehr, vermehre dein Gottesbewusstsein, deine Gotteserkenntnis, alles, was du von Gott kriegen kannst, vermehre, multipliziere. Mein Gott ist ein mächtiger Gott. Der hat mich aus dem Dreck rausgeholt, hat mich bis hierher getragen, gebracht. Guck mal, du bist so alt geworden, wie jetzt du bist. Ob du 10 Jahre bist oder 100 Jahre alt, das spielt keine Rolle. Durch die Gnade Gottes bist du geworden, was du geworden bist. Und du musst nicht mehr werden, als was du geworden bist durch die Gnade Gottes. Manche möchten was anderes werden. Das ist nur Aufgeblasenheit, Einbildung. Sei das, was du durch die Gnade Gottes geworden bist. Und jetzt bist du auf der Insel Patmos. Gebrauche das Wenige, das du hast. Verwirkliche deine Talente und deine Träume und deine Visionen. Ja, ich bin krank, bin gelähmt, ich kann nicht mehr laufen. Hör auf doch zu jammern. Treib die ganzen Klageweiber, jag sie zum Teufel. Und sag, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Ja, denk an den Schächer. Benutze das, was Gott dir gegeben hat. In Lukas Kapitel 19 ist eine interessante Geschichte. Vers 19, Vers 16, ich nehme nur, kannst aber das ganze Kapitel lesen. Da trat der Erste herzu, der einen Pfund bekommen hatte oder 10 Pfunde bekommen hatte und so weiter. Herr, hier habe ich 10 andere Pfunde dazu gewonnen. Fang an, dein Leben gewinnbringend einzusetzen. Du hast ein Talent, bring noch ein Talent her. Du hast 2 Talente, bring noch 2 Talente. Haben wir 4 Talente schon. Du hast 5 Talente bekommen, bring 10 Talente. Und was sagt Jesus hier? Und er sprach in diesem Gleichnis, recht so, du tüchtiger Knecht. Weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Weißt du, was der liebe Gott von dir erwartet? Treu sein. Treu sein bis in den Tod. Bis man dich in Pech taucht, bis man dich auf die Insel Patmos verbannt, bis du dort hängst und nicht mehr weiter weißt. Treu sein bis zuletzt. Und in der Stunde deiner Treue wirst du die Vision von der Offenbarung bekommen. Du wirst Jesus sehen. Gott sucht tüchtige Menschen, die im Geringen treu sind. Du hast vielleicht nur einen Senfkorn-Glauben. Das ist gar kein großer Glaube. Aber dieser kleine Senfkorn-Glaube kann Berge versetzen, oder nicht? Habt ihr noch nicht gelesen? Steht in der Bibel. Gebrauche das, was du hast. Fang an zu wuchern. Weißt du, wuchern kommt aus der Gartenarbeit und so weiter, dass Unkraut wuchert. Weißt du, was Unkraut wuchert? Das Unkraut wächst selbstständig, von selber. Da musst du nicht sorgen, dass das Unkraut wächst. Das wuchert von selbst. Und genau, du musst nicht sorgen, ja, hoffentlich wachse ich, hoffentlich entwickle ich mich positiv. Nein, lass wachsen, lass den Herrn tun, was der Herr tun möchte. Gib dem Herrn freie Bahn in deinem Leben. Wenn er dich beschneiden will, soll er dich beschneiden. Wenn er dich langziehen will, soll er dich langziehen. Treu sein in dem, was du tust. Unkraut wuchert. Und so wirst du überdurchschnittlich. Gott segnet, wenn du bereit bist. Ich wachse. Herr, ich will wachsen. Ich will diese kurze Zeit, die mir zur Verfügung steht, auskaufen. Jeden Augenblick, jede Stunde, jede Minute. In Sprüche 6, auch eine interessante Sache. Jetzt lass mich ganz kurz zu den Ameisen kommen. Ameisen sind ganz eigenartige Wesen. Klein, aber klug. Klüger wie viele andere. Da steht es, für Faule ist es gesagt natürlich. Du Fauler, geh zur Ameise. Sprüche 6, Vers 6. Und du kannst von ihr lernen. Und genau das ist hier lernen, wie wir über uns selbst hinauswachsen. Wie wir aus unserem Leben das Optimalste machen. Was kann man von einer Ameise groß lernen? Die Ameisen, die bauen ihr Haus oder ihr Haufen, ihr Ameisenhaufen, sehr interessant. Sie bauen sie zur Sonne auf der einen Seite und auf der anderen Seite gegen einen Baum nach Nordwesten. Wenn Stürme kommen, also hier bei uns in unserer Region, als Schutz. Aber von diesem Ameisenhaufen können wir eines lernen. Die Ameise steht morgens früh auf. Die liegt nicht bis um 11 Uhr im Bett. Die Ameise steht früh auf. Die steht früh auf, früh morgens. Und dann beginnt sie ihre Arbeit. Aber die Ameisen, da steht, sie haben keine Anführer, keine Vorsteher, keine Organisator. Sie laufen nicht mit der Bibel rum in der Hand und Konkordanz und Kommentare und so weiter. Sie haben alles im Herzen drin. Die Ameisen haben alles im Herzen drin. Und doch geht ihre Arbeit ganz schnell. Obwohl sie keine Vorsteher haben. Die haben keinen Pastor, keinen Papst, gar nichts. Über sich selbst hinauswachsen ist mein Thema. Und die haben ein Geheimnis. Sie leben sehr außergewöhnlich. Sie arbeiten fleißig. Sie wissen, was jeder zu tun hat. Jede einzelne Ameise weiß ganz genau, wie das abläuft. Sie haben keinen Herrscher, Sprüche Kapitel 6, Vers 7 und 8, und sammeln doch Speise und legen sich doch Vorräte an, diese kleinen Ameisen. Jede Ameise tut, was sie kann. Und genau das ist, was Christen tun sollten. Sie sollten nicht mehr tun und nicht weniger tun. Sie sollen das tun, was sie können. Was jetzt gerade dran ist. Das ist eine Sache. Die Ameisen, sie entscheiden kollektiv. So wie ein Schwarm von Fische oder die entscheiden kollektiv. Die entscheiden im Ganzen. Die sehen nicht ich. Die haben ihr Ich untergeordnet unter der Allgemeinheit. Die dienen dem ganzen Ameisenhaufen. Und das ist das Geheimnis, wie man über sich selbst hinauswächst. Nicht ich will Zeit haben, ich will meine Ruhe haben, ich will meinen Frieden haben. Ich will mich entfalten, ich will das Leben genießen. Nein, sie unterstellen das alles der Allgemeinheit. Sie denken kollektiv. Nicht das, was für den Einzelnen das Beste ist, sondern was ist für die ganze Gruppe das Beste. Für die ganze Gemeinde, für das ganze Volk. Sie denken in der Kolonie. Was ist für die ganze Kolonie das Beste? Der ganzen Gruppe oder dem ganzen Team oder was es auch immer ist, dem ganzen Verband. Ameisen denken vernetzt. Denken als Ganzes. Und Christen, wenn wir über uns selbst hinauswachsen möchten, müssen wir für das Ganze denken. Und Johannes hat hier für das Ganze gedacht auf der Insel Patmos. Was wird mit den Christen? Was wird mit den Gläubigen? Was wird mit den Verfolgten? Und er denkt hier und er gibt ihnen ein Trostbuch in der Hand. Geschwister, gefallen ist Babylon. Und verkündigt ihnen das Reich Gottes. Als Ganzes. Fang an, im Schwarm zu denken. Ohne Heerführer. Die Ameisen haben keinen Heerführer, keinen General. Kein Offizier, kein Unteroffizier, nicht einmal ein Feldwebel oder ein Gefreiten. Die haben gar nichts. Aber die tun, jeder weiß, was genau ist. Und ich sag dir, das Geheimnis dieses Ameisenstaates ist Ordnung und Disziplin. Titusbrief. Lies mal. Ordnung und Disziplin. Ordnung und Disziplin. Das ist das Geheimnis. Disziplin und Ordnung. Sich selbst disziplinieren. Du wächst über dich selbst hinaus, wenn du anfängst, dich zu disziplinieren. Ameisen sind perfekte Orientierungskünstler. Diese kleinen Lebewesen mit einem kleinen Gehirn. Stell dir mal vor, die Ameisen hätten so ein Gehirn wie wir Menschen. Aber wir mit unserem Gehirn sind nicht so klug und nicht so gebildet und nicht so intelligent wie eine der kleinsten Ameisen dort auf dem Feld. Die Ameisen sind Gruppenwesen. Sie leben in Gruppe, als Schwarm. Und sie vollbringen Unglaubliches. Und Christen, wir müssen über uns selbst hinauswachsen, dass ich nicht mehr mich sehe, sondern das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird euch solches alles zufallen. Denk nicht mehr an dich. Was wird aus mir? Aus mir ist es egal, was wird. Aber was wird aus dem Reich Gottes? Und wenn ich im Reich Gottes bin, dann wohl mir. Sie denken, dass sie in Schwarmweise sind. Sie haben die Intelligenz des Schwarmes, den Geist des Schwarmes. Sie schließen sich zusammen als einzelne Wesen. Gemeinsam sind wir stark. Christen, gemeinsam sind wir stark. Und du wunderst dich, warum du fällst, warum du versagst, warum du keine Kraft hast, warum du den Herausforderungen nicht bestehst. Du bist Einzelkämpfer. Du denkst als Einzelkämpfer, ich muss kämpfen, ich muss. Nein, wir kämpfen zusammen. Beobachte mal so Schwärme, Fischschwärme oder Spatzenschwärme. Wenn dann Habicht kommt, du, die fliegen auf den Habicht zu und kneifen ihn in die Federn. Und der muss dann gucken, dass er wegkommt. Ja, wir müssen lernen, gemeinsam das Komplizierte zu bewältigen, über uns selbst hinauszuwachsen. Wer nur auf sich selber schaut, wer nur sich selbst so wichtig nimmt und ernst nimmt, der wird nie siegen. Aber lass uns alle zusammen sehen. Einer für alle und alle für einen. Gemeinsam. Wenn wir uns verbinden, vereinigen, dann werden wir stark. Und du hast Probleme. Und dann Reich Gottes hat Probleme. Wir sollen zusammenstehen. Eine Schwester in Heilbronn, in der Psychiatrie, so ein kleines Mädchen, Brigitte hieß sie, und ganz schmächtig, ganz dünn. Also, wenn man die gedrückt hätte, wäre zerbrochen. Also ganz schwach. Und sie war, ich besuche mal jemanden in der Psychiatrie, gehe hin, und die macht mir die Tür auf und sage, Brigitte, hast du keine Angst hier? Diese Kerle, lange Haare, schäumend aus dem Mund und wild und so weiter. Zerdrücken sie dich nicht, die können den Schlüssel dir nehmen und einfach dich da und kleinschlagen und abhauen. Sagt der Bruder Matthäus, ich muss dir eines sagen, Verrückte verbinden sich nicht. Verrückte verbinden sich nicht. Wenn die das tun würden, würden sie mich sofort klein machen. Aber das tun sie, das fällt ihnen nicht ein. Die denken, sie sind stark. Und ich habe die Schlüssel, den ganzen Schlüsselbund, und ich lasse sie nicht raus. Verrückte verbinden sich nicht. Verstehst du? Verrückte verbinden sich nicht. Entschuldigung. Aber das sind viele Christen. Viele Christen sind Verrückte. Entschuldigung. Die verbinden sich nicht mit anderen Christen. Sobald sie ein bisschen mehr in der Bibel sich auskennen, spalten sie sich, gründen neue Gemeinden und werden Einzelgänger. Anstatt dass wir zusammentragen, zusammenholen, zusammenbringen, was wir zusammenbringen können, dann sind wir stark als Schwarm. Verrückte verbinden sich nicht. Und schau die Christen an, die sich nicht verbinden, die in keine Gemeinde gehen, die zu Hause irgendwo sitzen und meditieren. Die verbinden sich nicht. Und dann, wir haben keinen Sieg, keinen Frieden, keine Freude. Ich verbinde mich, seitdem ich Christ bin. Und ich habe eines entdeckt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen einander, Geschwister. Wir müssen einander haben. Ob sie gut sind oder schlecht sind, spielt keine Rolle. Aber wir stehen zusammen, wenn so ein Haifisch kommt, wenn der Teufel kommt, wenn der Kaiser kommt. Und die interessant ist, wie die Ameisen kommunizieren. Die kommunizieren über Chemie, Duftmarken. Verstehst? Duftmarken. Wenn deine Chemie stimmt, mit meiner Chemie stimmt, haben wir keine Probleme. Aber wenn die Chemie nicht stimmt, kannst vergessen. Wenn die Liebe nicht da ist, dieser liebliche Geruch, Duft. Die Ameisen, man hat getestet, man kann die Ameisen irgendwo aussetzen und sogar abschneiden von ihrem Duft. Sie riechen, wo ihr Haufen ist. Als Petrus und Johannes aus dem Gefängnis rauskamen, der erste Weg, wo sie gingen, sie sind zu den Ihrigen gegangen. Die wussten ganz genau, wo das Gemeindezentrum ist. Und sie sind sofort dorthin gegangen und sie haben gebetet. Die haben gezeigt, guck mal, wie die uns geschlagen haben. Blaue Flecken, blaue Augen und was weiß ich, wie die zugerichtet haben. Und dann haben sie angefangen zu beten, Gott zu loben und zu preisen. Die haben nicht angefangen zu jammern und zu klagen, Geschwister. Das ist ganz arg wichtig. Wenn du Sieg haben willst, du musst optimistisch sein und positiv sein. Über dich selbst hinauswachsen. Je mehr du klagst und jammerst, desto mehr schlägt dich der Teufel. Über dich selbst hinaus. Gingen zu ihrem Haufen. Die Ameisen finden ihren Weg zu dem Haufen. Selbst wenn man sie woanders aussetzt, sie finden den Weg, wie sie, wo der Duft da ihr Duft ist. Ihre Chemie. Ihre Gemeinde. Ihre Bruderschaft oder Partnerschaft und so weiter. Gemeinsam bauen wir den Haufen. Den Berg Gottes. Oder, ja, was es auch immer ist. Nicht alle sind Diener des Wortes, aber sie alle können Diener sein. Jeder an seinem Platz, auf seine Art. Und das Interessante ist, ich habe schon so oft, wenn ich im Wald war und Langeweile hatte als Jugendlicher und junger Jungbub, da bin ich im Wald gesessen und ich habe die Ameisen beobachtet. Du, wenn sie sogar, manchmal schleppen sie dreimal große Brocken, als sie selber sind. Und zwar, sie halten zusammen, jeder packt's an. Und dann transportieren sie die Zweige ins Haus. Und wenn jemand versagt oder verändert, schwach wird, der wird heimgetragen. Ja, es ist hochinteressant. Hochinteressant. Du kannst von der Ameise was lernen, lieber Christ. Du kannst was lernen. Es gibt genug zu tun. Übertreffe deine Erwartungen. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Der Mensch ist auf den anderen angewiesen und wir sind aufeinander angewiesen, Geschwister. Der eine predigt, der andere betet, der andere unterstützt es. Jeder hat eine Funktion. Der Mensch braucht den anderen, um vorwärts zu kommen. Und der Teufel versucht, und das ist das Betrügerische und Trügerische, der Teufel versucht, die Christen auseinander zu dividieren. Das ist teuflisch. Jede Spaltung, jede Trennung ist teuflisch, auseinander zu dividieren. Weißt du, das Weltliche, das Humanistische, das Freimaurerische ist, teile und herrsche. Und der Teufel triumphiert und herrscht, indem er teilt, Persönlichkeiten teilt, also Schizophrenie, links und rechts, und gemeindemäßig, Bruder, Schwester, teile und herrsche. Das ist teuflisch, Leute. Wir sollen uns nicht teilen lassen, von der Gemeinde wegbringen lassen, uns isolieren lassen. Der eine, weißt du, wir denken manchmal, der barmherzige Samariter, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ist das eine tolle Geschichte? Aber du musst die Hintergründe vom barmherzigen Samariter verstehen. Da ging der Mann von Jerusalem nach Jericho, ging hinab, da geht's runter, bergab, von Jerusalem nach Jericho. Und da kamen die Räuber, als er Jerusalem nicht mehr sah, als er Jerusalem nicht mehr im Blickfeld hatte, als die Wächter von Mauern sie nicht mehr gesehen haben, da kamen die Räuber und hauten mit der Keule ins Genick und plünderten aus. Warum viele Christen ausgeraubt, ausgeplündert sind, weil sie Jerusalem verlassen, die Gegenwart Gottes verlassen. Der Herr hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt. Und jetzt kommt dieser barmherzige Samariter, weißt du, der Levite geht. Wir haben schon mal diskutiert über Leviten und Priester. Weißt du, der Levit geht seinen Weg, der sagt, der hätte nicht von Jerusalem weggehen sollen. Der hätte in Jerusalem bleiben sollen. Der hätte in der Gemeinde bleiben sollen. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das nicht passiert. Der Priester geht auch seinen Weg. Also, ich gehe beten. Ich lasse mich von dem nicht abhalten. Wenn ich mich mit dem abgebe, kriege ich auch noch was ins Genick. Und ich sage noch eine Wahrheit, was mir groß geworden ist. Viele kriegen ins Genick, weil sie sich mit Leuten beschäftigen, die sie gar nichts angehen. Sie gehen nichts an. Die betreuen Leute, die sind krank, gebrechlich und so weiter und schlimmer dran als sie selber. Du kannst jemandem nur dienen, wenn du besser dran bist als die anderen. Wir können nur dienen. Und sonst gibt keine Angst, ich tue dir nichts. Verstehst? Ich gehe nach Jerusalem. Ich gehe zum Beten. Ich gehe nach Jerusalem. Ich bin auf dem Weg. Weißt du, aber der barmherzige Samariter, und der hat alles verplempert, verlebt, sein ganzes Geld, seinen Esel musste noch den Mann schleppen, und wenn es noch was mehr fehlt, dann bezahle ich, wenn ich zurückkomme. Denk diese Geschichte mal nach. Der ist nicht über sich selbst hinausgewachsen. Der hat zwar begriffen, wer mein Nächster ist, aber die Lektion hat er gelernt. Aber nicht mehr. So, versuch, dich nicht wegspringen zu lassen. Der Teufel versucht, so wie beim Turmbau zu Babel, die haben alles erreichen können. Gott selbst sagt beim Turmbau zu Babel, was die Menschen sich vornehmen, wenn sie eins sind, werden sie erreichen, was sie wollen. Wenn du eins sind, wo zwei oder drei eins werden, untereinander, die werden schaffen, was sie wollen. Sie werden bekommen, was sie wollen. Das ist Gottes Wort. Und dann hat der Teufel die Leute verwirrt. Sie haben ihre Sprache nicht mehr verstanden. Sie haben nicht mehr miteinander kommuniziert. nicht mehr geredet, der ging in der Richtung, der in jene Richtung. Was ich sagen wollte, Gott will immer das Ganze. Einheit. Und wir müssen anfangen, im Kollektiv zu denken. Ob das einem passt oder nicht. Wir müssen lernen, im Kollektiv zu denken. Und wir sind stark und siegen, wenn wir im Kollektiv denken. Ich werde nie vergessen, in Schweden, ich will eine Abkürzung nehmen mit meinen Kindern über eine Wiese. Und das sind lauter Büffel und was weiß ich für Rindviecher. Und ich will diese Wiese überqueren. Und ich steige über einen Zaun in ihr Gelände. In ihr Gelände, ich steige nur rüber. Und dann kommen sie und stellen sich in Reihe und Glied hin. Und der Erste fängt schon an, mit dem Fuß zu krassen. Du willst mir hören und sehen vergangen. Ich bin rückwärts rausgegangen und lieber einen Umweg genommen, anstatt durch ihr Gelände. Du musst eines nicht erlauben, den Teufel durch dein Gelände durchschreiten. Mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann fangen wir mit dem Fuß zu kratzen. Da musst du nicht viel tun. Du musst nur zeigen, du, wer hier bin ich, Herr, das ist mein Revier. Lieber Vater, du bist Boss, du bist der Priester über dein Haus. Und du kannst das Haus bewachen, deine Familie bewachen. Und wenn der Teufel was von deiner Frau, deinen Kindern oder deinen Kaninchen was haben will, dann muss er an dir vorbei. Du bist der Herr. Und umgekehrt. Weißt du, wir haben das verlernt. Was ist Herrschaft? Regieren. Wachse über dich selbst hinaus. Du hast alle Möglichkeiten. Gott hat dir alles gegeben und jetzt fang an, die Dinge zu gebrauchen. Und deshalb hat Paulus gesagt, Titus, setz Älteste ein, die sollen mit dem Fuß kratzen, wenn was kommt. Ihr Revier markieren, das geht dich nichts an, Satan. Wahre Gemeinde Jesu ist wie ein Schwarm. Gemeinde Jesu ist das Werk Gottes, das auf jeden Fall, aber ist ein Schwarm. Und da bin nicht mehr ich. Weißt du, das große Gebet, das Vater unser, wie das heißt? Unser Vater. Wir. Da kommt dieser Ameisenhaufen, lebt von diesem Wir-Gefühl. Wir. Wir wollen zusammen das Haus bauen. Wir. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und jeder weiß seinen Platz, seine Aufgabe, seine Funktion. Was er tun soll. Und verbreitet seinen Duft oder ja ihren Duft, verbreitet, dass der andere weiß, hier ist er durchgegangen. Und am Schluss gibt es eine Ameisenstraße. Ja. Wachse über deine Erwartungen und Hoffnungen hinaus. Nicht mehr mein Glaube ist der Sieg. Lies mal 1. Johannes 5, Vers 4. 1. Johannes 5, Vers 4, soll es lesen. Dann alles, was von Gott geboren ist, also zuerst mal ist Wiedergeburt da, auf jeden Fall. Und dann alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube, nicht mein Glaube. Mein Glaube überwindet die Welt nicht. Aber unser Glaube überwindet die Welt. Und es ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Du solltest wieder ein Wir-Gefühl entwickeln. Nicht nur, ich glaube an Jesus. Nein, wir glauben an Jesus. Nicht ich diene Jesus, wir dienen Jesus. Nicht ich liebe Jesus, wir lieben Jesus. Dieses Wir-Gefühl. Dein Glaube ist das, was deine Seele bewegt, wozu deine Seele Ja sagt. Und dann alle zusammen. Unser Vater. Unser Vater, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und so du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde sprichst und bekennst, wir sind der Haufe. Wir sind, auch wenn wir nur eine Handvoll sind, aber wir sind es, das die Dinge verändert und den Unterschied macht. Unser Glaube. Wenn du dieses Wir-Gefühl nicht entwickelst, wirst du nach kurzer Zeit frustriert. Am Anfang geht's spielend, da geht's ja, weil Gott dir Gnade schenkt, der Heiland dich trägt und der Herr für dich sorgt. Aber dann stellt der Herr dich auf deine Füße und sagt, so jetzt, Bruder, Schwester, steht zusammen und kämpft. Jetzt an die Front. Wir müssen die Dinge jetzt anfangen zu sehen, wie Gott sie sieht. Nicht wie ich sie sehe, sondern wie sieht Gott die Dinge. Miteinander, alle miteinander, zu einer Erkenntnis des Sohnes Gottes sollen wir kommen. Alle sollen die eine Meinung haben, ein einziges Ziel haben, eine einzige Vision haben. Nicht, der hat die Vision, und dass die Oma groß wird und alt wird und dass das Ochse geheilt wird und dass der Garten grünt und blüht. Nein, wir sollen unsere Vision haben, das Reich Gottes kommt. Dein Reich kommt. Eine große Vision. Unsere Erwartungen, sie sind unbrauchbar, wenn sie nicht auf die Ewigkeit gerichtet sind, wenn wir nicht im Kollektiv denken. Weißt du, wir sind hier auf dieser Erde und jetzt müssen wir zusammenrücken. Es wird kalt. Nicht der eine sitzt dort und der andere sitzt dort und der andere schläft dort. Nein, jeder hat seinen Platz und weiß, wo er hingehört. Und jeder tut seine Arbeit. Gott wollte, dass Israel 12 Stämme hat. Und weißt du warum? Dass jeder sich entfaltet an dem Platz. Da sind ganz zugewiesene Plätze gewesen. Der eine wohnt im Norden, der andere im Süden, der andere mittendrin, der andere am Wasser, der andere an der Wüste. Jeder wohnt woanders. Sobald aber der Feind kommt, müssen sie als Bundesgenossen zusammenstehen und gegen den Feind angehen. Aber sonst kann jeder so seine Würstchen braten und sein Revier bewirtschaften. Aber wenn es gegen den Feind geht, und Geschwister, es geht gegen den Feind heute, gegen den Antichristen, gegen den falschen Propheten, gegen den Drachen, gegen die ganzen Lügengeister, gegen die ganzen, ja, das ganze Verderben dieser Zeit. Es geht gegen das, und da müssen wir zusammenstehen, Brüder und Schwestern. Und wir sind in der Endzeit und wir müssen lernen, als Untergrundkirche Jesu Christi. Und die Offenbarung wurde für die Untergrundchristen geschrieben. Nicht für die versammelte Gemeinde, sondern die Gemeinde, die auf Patmos wohnt. Für die Untergrundchristen, die einfach auf dem Felsen liegen und jetzt krepieren sollen und sterben sollen. Für die wurde die Offenbarung geschrieben, damit sie Kraft haben zum Durchhalten. Steht zusammen. Halte zusammen. Deine Erwartungen müssen himmlisch sein, göttlich sein, nicht nur Fantasien. Weißt du, wenn ich die Leute frage, für was soll ich beten, dann sagt der eine für das und für jenes. Aber wir sollen alle beten, dein Reich komme. Alle zusammenstehen, wie die Ameisen, wie die Fische. Deine Erwartungen müssen mit der Ewigkeit übereinstimmen, müssen auf die Ewigkeit angelegt sein. Jesus kommt. Und ich möchte den Weg vorbereiten, damit er schneller kommt. Dass noch die letzten paar Berliner sich bekehren. Oder was weiß ich, wo die auch herkommen. Wir müssen unsere Erwartungen mit den himmlischen Erwartungen eintauschen. Dann wachsen wir über uns selbst hinaus. Sonst sind wir nur, ja, schmoren im eigenen Saft. Und das ist furchtbar. Wenn Menschen anfangen, im eigenen Saft zu schmoren, da brutzelt es nur und spritzt es nur. Und dann musst du nachher putzen alles. Weiß ich, wie es ist. Hat man die Sauerei. Wir müssen uns von der irdischen Form lösen und ein anderes Format bekommen und uns zulegen. Einfach uns von Gott beschenken lassen. Johannes ist auf der Insel verdammt. Dir bleibt auch nichts anderes übrig, als den Weg zu gehen, den du jetzt gehen musst. Wird niemand diesen Weg weitergehen. Den musst du und ich, den müssen wir diesen Weg gehen. Aber jetzt, ich kann mit der Hilfe Gottes und dem Glauben an Jesus Christus, kann ich jetzt meinen Horizont erweitern? Kann ich sagen, jetzt Herr, ich sehe nicht nur das, was hier vor der Nase ist, sondern ich sehe viel weiter. Was kommt? Was passiert? Der Untergang Babels. Mir gefällt dieser Untergang Babels. Verstehst du? Oh, die Kaufleute weinen, die Sparkassenleute sind pleite und sonst alles. Weißt du, die ganzen Computer funktionieren nicht mehr. Weißt du, jetzt sind wir schon so weit, dass man mal weder kaufen noch verkaufen kann. Alles ist per Internet vernetzt. Weißt du, und jetzt, wie komme ich da raus aus dem ganzen Überwachungsstaat? Wie komme ich da raus? Aber dann, Gott wird mich erlösen. So wie er mich von meinen Sünden erlöst, so wird er mich von diesem Computerwesen erlösen. Halleluja. Von dem ganzen Internet. Überwachung, dass mein Handy überwacht wird. Weißt du, selbst wenn du nicht telefonierst, können sie dich verfolgen, wo du überall hingehst, wenn dein Handy eingeschaltet ist oder die SIM-Karte drin ist. Die wissen ganz genau, wie du spazieren gehst, mit wem du spazieren gehst. Da merken sie, also das sind zwei Nummern, die sind die gleichen Nummern, die da spazieren gehen. Der Teufel behandelt die Menschen wie eine Nummer. Aber wir können ausbrechen. Und wir werden ausbrechen. Gefallen, gefallen, gefallen ist Babylon. Also das jubelt mal mit dem Herz. Bitte, lasst uns weitermachen. Die neue Welt sieht ganz anders aus. Und die neue Welt fängt an, wenn Babel fällt. Und das erlebt Johannes auf der Insel Patmos, sieht mit seinen Augen, übertreffe deine Erwartungen, weißt du, da verschwindet alles, übertreffe deine Vorstellungen, deine ganzen falschen Hoffnungen, also ich hoffe, dass das und das noch passiert. Nein, deine Hoffnung soll sein, Jesus kommt, Maranatha. Das ist, lass dich von Negativen nicht bestimmen, achte darauf, was deine Gefühle beeinflusst, was dir Angst macht, und wenn es dir Angst macht, schmeiß raus. Das ist die einfachste Lösung. Schmeiß raus, löse dich davon. Der Teufel soll nicht auf deinen Nerven Klavier spielen. Der Teufel arbeitet an unseren Nerven, beeinflusst uns, reitet uns, versucht unsere Gefühle zu beeinflussen. Aber lass dich vom Feind nicht beeinflussen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Steh drüber. Achte auf dein Herz. Dann wirst du nicht krank. Achte auf dein Herz. Ein fröhliches Herz. Weißt du, was das bedeutet? Guten Mutes sein, zuversichtlich sein. Der Teufel will dich nur im Pech tauchen. Du sollst ein Unglücksrabe sein, dass du verklebst und dich festmachst und so weiter, dich mit üblen Leuten verbindest, stinkst. Weißt du, er versucht dich mit Leuten zusammenzubringen, die auch so im Pech getaucht sind. Auch so ähnlich. Im Pech tauchen, das ist die Taufe des Teufels für mich. Im Pech tauchen. Verstehst du? Er versucht dich in Probleme hineinzubringen, dass du eingeengt bist, dich nicht mehr bewegen kannst, ein ölverschmierter Vogel bist. Pechtauchen, das ist die teuflische Salbung. Ja, alles klebt an dir, alles bleibt hängen an dir. Und keiner will mit dir was zu tun haben. Johannes erlebt auf der Insel Patmos im Pech getaucht den offenen Himmel. Geschwister, und das ist, was ich hier durch die Gnade Gottes verkündigen möchte. Du sollst den offenen Himmel erleben, auch wenn du im Pech getaucht bist und die Teufelstaufe schon hinter dir hast. Im Pech getaucht, so wie da beim Grimms Märchen im Tintenfass getaucht bist. Verstehst? Einfach der Teufel versucht uns irgendwie dreckig zu machen, zu beschmutzen, zu Fall zu bringen. Wenn du einmal Jesus geschaut hast, dann übertriffst du dich selbst bei Weitem. Dann bekommst du eine neue Natur. Wenn du einmal Jesus begriffen hast, den offenen Himmel geschaut hast, dann denkst du im Kollektiv, mein Herr und ich und wir zusammen. Da denkst du im Kollektiv, im Schwaben, dann bist du in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Clique, in einer anderen Umgebung, in einer anderen Gang oder was es auch immer ist. Bist du in einem anderen Verband. Du bist mit Gott verbunden. Du hast eine andere Identität, ein anderes Image, ein anderes Selbstverständnis. Verstehst dich ganz anders. Ich bin ja einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Und deine Sprache verrät dich sehr. Nicht dein Leben, sondern deine Sprache verrät dich, was du sagst. Wenn du Gott geschaut hast, übertriffst du dich selbst. Bruder, Schwester, fang an, eine einsame Spitze zu sein. Zuerst mal Gott schauen, Gott zu sehen, Gott zu verstehen, Gott zu erkennen. Und dann kannst du diesen ganzen Dreck, den ganzen Pech abschütteln. Am Schluss von der Offenbarung ist Johannes nicht mehr im Pech. Lies mal, Happy End. Lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Ja, lass sie bellen, lass sie reden. Wenn die Sonne scheint, da schmilzt das Eis und der Schnee dieser Pech. Das schmilzt, wenn die Sonne anfängt zu scheinen. Noch ganz schnell, nur fand Gnade bei Gott. Und das ist so wichtig, finde Gnade bei Gott. Johannes fand Gnade bei Gott. Das war ein Gnadengeschenk, dass die Offenbarung geschenkt wurde. Nur fand Gnade bei Gott, ein gewaltiger Satz. Und von dem Moment ist er nicht mehr derselbe. Johannes ist nicht mehr derselbe. Die Gnade Gottes macht den Unterschied, dass du über dich selbst hinauswachst. Dass du die Dinge ganz anders siehst, so wie Johannes auf der Insel Patmos. Überall, wo die Gnade erschienen ist, die heilsame Gnade ist erschienen, Titus. Das ist der Schlüsselvers. Die heilsame Gnade, das wird in vielen Weihnachten gepredigt daraus, jetzt in den nächsten Tagen. Die macht den Unterschied. Nur die Gnade macht dich unschlagbar, unüberwindbar, unbesiegbar. Nur die Gnade. Nicht ich und nicht du, aber die Gnade Gottes. Wenn Gott uns gnädig ist, dann übertreffen wir alle Erwartungen des Teufels. Was der Teufel erwartet, pass auf, der krepiert jetzt. Morgen ist er nicht mehr da. Nein, der steht wieder auf. Wie ein Phönix aus dem Staub, aus der Asche steht auf, schüttelt sich ab und wieder fängt von vorne an. Der Teufel versucht dich krank zu machen, schwach zu machen, mit dem negativen Zeug zu belasten und hat sehr viel vorgehabt, dich kaputt zu machen, zu zerstören, dich verdammt, aber die Gnade richtet dich wieder auf. Nur fand Gnade bei Gott. Na, da ist er, egal, was der Kaiser erzählt, du bist ein neues Produkt, ein neues, neuer Mensch, neues Wesen, ist unsterblich. Und Johannes ist noch einmal, bevor er stirbt, ist er unsterblich geworden, weil er Gott geschaut hat. Willst du unsterblich werden? Sieh auch den Herrn, deinen lebendigen Gott. Jetzt lebt er in einer anderen Freiheit. Er hat den Herrn geschaut. Durch die Pechtaufe ist er ein anderer Mensch geworden, hat ein anderes Verständnis, neue Fähigkeiten entdeckt. Sein altes, langes Leben wurde ganz anders abgeschlossen. Der Teufel wollte, dass er krepiert, auf der Insel Patmos vertrocknet und die Geier ihn fressen. Und nicht einmal die hätten Appetit auf ihn gehabt, weil er so verseucht war in Pech. Aber der Herr hat was anderes gewollt. Johannes soll die Offenbarung bekommen, im Himmel sein, an himmlische Orte versetzt sein, in einer neuen Dimension leben. Hier auf Patmos schaut er Dinge, was bisher kein einziger Mensch geschaut hat und nicht einmal gewagt hat zu schauen. Da schaut er. Was für eine Gnade. Willst du auch Gnade bei Gott finden? Lass uns aufstehen. Lass uns ins Gebet gehen. Lass uns für Gott öffnen. Auch wenn du so ein Pechvogel bist, in vielen Dingen in deinem Leben, du hast so viel Pech erlebt, so viel Pannen erlebt, so viel Pleiten erlebt, vergiss das alles. Gott hat was Neues in deinem Leben vor. Etwas Neues bahnt sich an. Halleluja. Und schüttle das Ding ab und geh weiter und mach weiter. Ich will doch noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Peter, spielst du vielleicht einen Chorus nur einfach mal. Und wenn jemand wirklich so ein Pechvogel ist und aus dem Pech rauskommen möchte und du möchtest den Herrn erleben, ich lade dich nach vorne. Komm mal ganz schnell. Du bist ein großer Pechvogel. Nicht unsere und einfach im Pech drin sein. Wir können aus diesem Pott rauskommen im Namen Jesu und Gesicht und Visionen haben, Kraft haben, Glauben haben, Mut haben, Hoffnung haben, Trost haben. Preis Gott, bis ins hohe Alter. Was habe ich gelesen? Wie viele Jahre hast du noch Zeit? Du weißt es nicht, aber dein Leben ist in Gottes Hand. Halleluja. Und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Wer kann dich von der Liebe Gottes scheiden? Großes, tiefes, hohes oder irgendeine andere Kreatur, die Gnade Gottes ist. Du lebst aufgrund der Gnade Gottes. Halleluja. Preis Gott, du lebst aufgrund der Gnade Gottes. Preise den Herrn, rühme den Herrn, bete den Herrn an. Halleluja. Schau nicht auf das Sichtbare, auf die Krankheit, auf die Operation, auf die Schmerzen. Achte nicht darauf, denn er trug für dich deine Schmerzen. Du bist in seine Wunden geheilt. Amen. Praise Gott.